Reportagen live on stage. Nummer 18. Jaguarkopf auf Reisen. Von Jonas Lüth. Gelesen von Kilian Land. Du bist der König des Dschungels. Stark und schnell. Ein Einzelgänger, Nachtschwärmer und exzellenter Schwimmer. Die Musterung deines Fells macht dich einzigartig. Du hast ein breites Beutespektrum, tötest mit kraftvollem Biss durch die Schädeldecke. Natürliche Feinde hast du nicht. Nur der Mensch kann dir gefährlich werden. Und er hat dich auch erwischt. Irgendwann, vor bald einem Jahrhundert, irgendwo im Urwald in Paraguay. Ja, wie solltest du es auch genauer wissen? Heute starrst du mit gläsernen Augen befriedet ins Nichts. Ein mildes Lächeln ziert dein geschlossenes Maul. Ein Gebiss hast du keines mehr. Die Haut auf deiner Schnauze ist über die Jahre hart wie Plastik geworden. Die Schnurrhaare haben sich lange schon verabschiedet. Am unteren Nacken, wo früher mächtige Muskelpakete ansetzten, bröckelt das letzte bisschen Haut, das einmal deinen Kopf mit dem Körper verband. Nach deinem gewaltvollen Tod hat man dich zum Fellteppich gemacht, zu einer Stolperfalle wie bei Dinner for One. Nach jahrzehntelangem Herumgetrampel auf deinem Rücken war nur noch dein Kopf übrig. Ich fand dich kurz nach meinem 18. Geburtstag in der Wohnung meiner verstorbenen Urgroßtante Vlasta in Prag. Kinder hatte sie keine und darum durfte auch ich, der Berliner Urenkel, ihrer Schwester, mir etwas aus ihrer kleinen Wohnung aussuchen, die sich als Kuriositätenkabinett der vergangenen Jahrhunderte entpuppte. Ich fand dort in Zeitungspapier eingewickelte Brillanten, Marionettenköpfe und das Fell eines Oziolots und dich, den Jaguarkopf. Oh ja, ich packte dich ein und entführte dich nach Berlin. Damals sollte der Kopf vor allem eins sein, eine Trophäe, die meine Coolness demonstriert. Zu Hause angekommen, präsentierte ich ihn dann doch niemandem. Und er landete ungesehen in einer Kiste. Ich zog bei meinen Eltern aus und nahm ihn mit an die Orte meines aufbrechenden Lebens. Oh ja. Oh ja. Okay, Johnny. Okay, Johnny. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ohne den Jaguarkopf und selbst auch etwas kopflos reiste ich 6 Monate per Anhalter und in Minibussen vom Kap von Südafrika bis ans Horn von Afrika. Oh ja, Johnny. Oh ja. Und dann für ein weiteres halbes Jahr über den indischen Subkontinent. Oh ja. Ich sah aller Orten die Spuren des Kolonialismus. Und ohne, dass ich sie recht einzuordnen vermochte, begann ich nach meiner Rückkehr Afrikawissenschaften zu studieren und lernte, welchen Schaden der Kolonialismus angerichtet hat und stürzte mich auf postkoloniale Theorie, Rassismuskritik und die Debatte über Raubkunst. Und dieser neue Blick auf die historischen Machtverhältnisse in der Welt lehrte mich auch einen kritischen Blick in den Spiegel zu werfen, auf Leute wie mich, oh Johnny, die mit westlichem Geld und Selbstverständnis aufbrachen, um die Kulturen dieser Welt zu konsumieren. Ja, und so befreite ich dich fast 10 Jahre nach unserer ersten Begegnung in Prag unter veränderten Vorzeichen wieder aus deiner Kiste. Hallo. Nach dem Bachelorstudium war ich zurück in Berlin und zog mit einem Freund in eine Altbauwohnung mit überdimensioniertem Flur. Und hier platzierte ich den Jaguarkopf ganz oben auf dem Bücherregal und seine scharfen, Jägeraugen waren auf die Eingangstür gerichtet. Cool, oder? Ziemlich geil, oder? Aber Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Daphne, die Partnerin meines Mitbewohners Laszlo, reagierte bei einem Besuch erschrocken und stellte mich in der Küche zur Rede. Entschuldigung, aber du sag mal, ist das nicht so ein bisschen komisch, also so ein totes Tier im Flur auszustellen? Ne? Findest du das echt okay?
Ja, also, nee, doch, also eigentlich von tierrechtlichen Perspektiven kamen wir schnell auf kritische Fragen zu Trophäenjagd und kolonialem Denken, von dem ich mich eigentlich distanziert sehen wollte.
Beschämt wickelte ich den Kopf in ein Tuch, packte das Knäuel zurück in die Kiste und versprach zunächst nicht mit vollem Ernst, ja, mir seine Herkunftsgeschichte genauer anzuschauen. War das falsch? Als weißer Europäer solch eine Trophäe zu besitzen und auszustellen? Sollte ich den Kopf sogar an den Ort zurückgeben, der einmal die Heimat des Tieres gewesen war? Ihn restituieren, wie man im musealen Kontext sagt, um mich damit ein Stück weit selbst zu dekolonisieren? Mit diesen Fragen begab ich mich auf eine Spurensuche. Zuerst fuhr ich nach Leipzig zu René Diebitz, der seit 2008 als zoologischer Tierpräparator für das Naturkundemuseum arbeitete und bei Weltmeisterschaften seiner Zunft ganz vorne gelandet war. Beim Betreten seines Ateliers starrten mich von einem Stahltisch aus ein ausgestopftes südamerikanisches Capybara, das ist so ein Wasserschwein, und ein madagassischer brauner Maki an. Die Wände, die waren mit Sägen, Spachteln, Hämmern und Föhnen behängt und umständlich versuchte die mit mir zu erklären, warum man ihn nicht Weltmeister nennen könne. Ich habe ja nur Einzelkategorien gewonnen, wissen Sie? Und für René Diebitz, ergrautes Haar, Kassengestell auf der Nase, stand das Handwerk im Vordergrund. Und das auch unterstrich auch seine wunderliche Präparatorensprache. Er sprach immer wieder von verfüllt, verästert und auskaschiert. Auf seinem Arbeitstisch, da stand ein ausgestopfter afrikanischer Erdwolf, den Diebitz gerade reparierte. Naja, also ich muss sagen, also wenn Sie jetzt hier von ausgestopft reden, ja, also ausgestopft, das klingt doch ein bisschen minderwertig, finden Sie nicht? Also wissen Sie, ich habe ja meinen Beruf noch zu DDR-Zeiten gelernt. Ich habe da noch einen richtigen Beruf gelernt früher, ja. Und ich meine, wenn wir uns jetzt mal gucken, was stopft man denn aus hier, ne? Zu Weihnachten die Gans. Und wissen Sie, also um ein bisschen in die Materie einzutauchen, tatsächlich stopft man Tiere schon seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr aus, ja. Seither funktioniert die Arbeitsmethode andersherum. Erst wird der Körper anatomisch korrekt nachgebildet und dann wird die echte Haut darüber gezogen. Als ich den Jaguarkopf rausholte, reagierte Diebitz belustigt. Oh, das riecht ja hier wie Maggi-Brühe. Hat's bei der Oma im Kühlschrank gelegen, oder was? Er nahm den Kopf in beide Hände und schaute dem Jaguar tief in die gläsernen Augen. Oh, sehr interessant, das ist interessant. Die müssen aus dem 19. Jahrhundert stammen. Hier, die eingerissene Haut am Auge lässt sich auf Schwierigkeiten beim Abziehen der Haut zurückführen. Also überhaupt, das Präparat ist in keinem guten Zustand. Das ist keine hohe Qualität. Das hätten Sie bei mir besser bekommen. Also hier, dort, wo der Hals beginnt, kann man ganz schön sehen, ist das Präparat mit einer kleinen Holzplatte verschlossen. Dem sogenannten Abschlussbrett. Ein schönes Wort, ne? Abschlussbrett. Mit einem Metallstift kratzte Diebitz zwischen Abschlussbrett und Nackenfell ein weißes Pulver hervor. Oh, das darf ja, das Ding ist ja in der Mitte hohl. Das ist Gips. Aus dem Gips und mehreren Lagen Sackleinwand ist der Kopf geformt worden. Aber wissen Sie was, inzwischen macht man das ein bisschen anders. Man verwendet dafür eigens angefertigte Moduliermassen aus Kunststoffen. Ah,
Wissen Sie was? Im Grunde genommen bin ich ja heute gar kein Tierpräparator mehr, sondern ein Tierreparator. Haben Sie verstanden? Also ich bin kein Tierpräparator, sondern ein Tierreparator. Also ich finde ihn gut. Wissen Sie, mein Job, der besteht vor allem darin, alte Präparate wieder aufzupäppeln. Denn selbst bei nicht gefährdeten Tieren, wie bei Ihrem Exemplar hier aus freier Wildbahn, muss ein Forschungs- und Lehrzweck vorliegen, ja, um sie der Natur entnehmen zu dürfen. Ja, und so kommen meist frisch gestorbene Tiere aus Zoos zu mir. Aber Herr Diewitz, ich sehe ja jetzt, Sie haben ja hier selbst, wenn ich richtig gucke, keine Präparate bei sich in Ihrem Atelier zu Hause. Was würden Sie denn an Ihrer Stelle mit dem Jaguarkopf anstellen? Was ich mit dem Jaguarkopf anstellen würde, das ist eine gute Frage. Ich würde vielleicht so eine Glasvitrine kaufen und den schön da ausstellen. Und dann Glasvitrine und dann schön ins Regal zwischen die Bücher. Hm? Das hat doch was. Ich meine, das hat doch nicht jeder hier, so ein Jaguarkopf. Den Jaguarkopf nochmal auszustellen, in einer Vitrine wie in einem Museum, also das war das Letzte, was ich wollte. Bei Artefakten aus ehemaligen Kolonien, da schrie es in mir reflexartig, Rückgabe, also Restitution. Im Juni 2022 unterzeichnete Deutschland ein Abkommen, die Benin-Bronzen, Benin-Bronzen, haben Sie schon mal gehört? Benin-Bronzen? Benin-Bronzen aus Nigeria zurückzugeben. Staatliche Kulturinstitutionen überall in Europa wurden mittlerweile auf ihre koloniale Herkunft ihrer Sammlungen durchleuchtet. Und gerade in Berlin lagern abertausende Objekte, die wahrscheinlich gewaltsam oder durch ausbeuterische Geschäfte in die Hände der weißen Eroberer gelangt waren. Also, nächste Station, Berlin, wa? Die erste Adresse für zoologische Objekte in Deutschland ist das Museum für Naturkunde Berlin, dessen Säugetiersammlung um 1890 noch 5000 Objekte und zum Ende der deutschen Kolonialzeit 1918 schon bis zu 150.000 zählte. Bekannt ist das Museum für sein umstrittenstes koloniales Prunkstück, den Brachiosaurus aus dem heutigen Tansania. Wiederholt haben Politiker des ostafrikanischen Landes Restitutionsansprüche für das größte ausgestellte Dinosaurier-Skelett der Welt geltend gemacht. Aber der Dino, der reckt weiterhin seinen Hals zur Kuppel des Lichtshofs. Doch auch das Museum hat inzwischen angefangen, sich mit der kolonialen Herkunft seiner Sammlung zu befassen. Vielleicht würde ich dort erfahren, wie ich meinen Jaguarkopf restituieren könnte. Katharina Madruga empfing den Jaguarkopf und mich an einem Nebeneingang. Die Wissenschaftlerin, eine kleine Frau, ja, sehr klein, mit kurzen Haaren und Brille, sprühte vor Faszination. Oh, ich sprühe vor Faszination. Für die Sache. Sie gab mir das Gefühl, dass das meine Suche einen Sinn hatte. Madruga, die aus Portugal stammte, führte mich durch ein Labyrinth aus Höfen, Treppen und Gängen zu ihrem Büro. 30 Millionen Objekte hat das Museum in seinen Beständen. Von millimeterkleinen Korallenbruchstücken bis hin zu Walfischskeletten. Ja, auch Fälle und Schädel von Jaguaren gibt es zuhauf. Die meisten Objekte sind für die Öffentlichkeit unzugänglich. Denn das Museum dient nicht nur zur Ausstellung der Natur, sondern vor allem zu deren Erforschung. Nehmen wir beispielsweise das sogenannte Verbundsammeln. Das Verbundsammeln zu Kolonialzeiten, welches in etwa so funktionierte. Expeditionen haben nicht entweder ethnologische oder naturkundliche Objekte gesammelt, also religiöse Objekte oder Insekten und Pflanzen. Nein, wissen Sie, alles war Teil desselben Extraktionsprozesses. Also verstehen Sie, alles wurde zusammen nach Europa verschifft. Und dadurch erschlossen sich die westeuropäischen Mächte die Welt und demonstrierten nebenbei ihre Macht. natürlich spielt ein Naturkundemuseum bei dieser kulturellen und wissenschaftlichen Aneignung eine riesige Rolle. Man könnte naturkundliche Objekte wie hier ihren Jaguarkopf also durchaus in die Debatte über koloniale Provenienzen und Restitution mit einbeziehen. Ob sie geraubt waren oder nicht, ist bislang Gegenstand einer ungelösten Debatte. Naturkundliche Objekte sind im Vergleich zu rituellen oder religiösen Artefakten, welche für das Kulturerbe der Herkunftsländer von Bedeutung sind, auf den ersten Blick von geringem Interesse. Es gibt aber Volksgruppen von Nordamerika über Afrika bis nach Ozeanien, bei denen es tabu ist, Totemtiere zu verletzen oder gar zu töten. Sie werden als Vorfahren und spirituelle Führer angesehen. Also ein Ausstellen dieser Tiere könnte einer Verletzung religiöser Gefühle gleichkommen. Derlei Restitutionsforderungen hat es aber bislang nicht gegeben. Meine Frage, was ich mit dem Kopf anstellen sollte, konnte sie mir allerdings nicht beantworten. Denn Madruga erforscht nur die Herkunftsgeschichte von Objekten, über die Rückgabe entscheiden andere. Vielleicht musste ich die Geschichte also ganz von vorne aufrollen, meine persönliche Provenienzforschung erledigen. Und dabei würde sich dann vielleicht auch die Frage der Restitution klären. Als ich meine Mutter zu dem Jaguarkopf befragt hatte, da hatte sie mir einen Namen genannt. Wladimir Schustre. Er ist der Bruder meiner Urgroßmutter Mila gewesen, also mein Urgroßonkel. Ein bunter Hund, sagte meine Mutter. Aber gut gekannt habe sie ihn nicht. Sie erzählte mir, dass er durch Paraguay gereist sei und den Jaguarkopf von dort mit in die Tschechoslowakei gebracht habe. Bei einer ersten Zufallsrecherche im Internet fand ich sofort eine tschechische Wikipedia-Seite. Wladimir Schustre, geboren 1913 in Tuklovice bei Kladno, gestorben 1987 in Prag, war tschechischer Schriftsteller, Autor von Abenteuerromanen für Jugendliche und Erwachsene. Das ist ja was für eine Überraschung. Schustre hatte 13 Romane veröffentlicht. Die meisten seiner Erzählungen handelten von Paraguay, wo er von 1937 bis 1938 gewesen war, angeblich als Reporter für das tschechischsprachige Nordböhmische Tagblatt. Euphorisiert von diesem Fund bestellte ich 2 seiner Jugendromane in Prager Antiquariaten und versuchte, Artikel zu finden, die er während seiner Reporterzeit geschrieben hatte. Den einzigen Bericht aus Paraguay, den ich in der tschechischen Nationalbibliothek fand, war der Zeitungsroman »Ich wäre gerne Rancher«, der in mehreren Abschnitten Ende 1931 in einer tschechischen Sonntagszeitung veröffentlicht wurde.
Das muss man richtig an die Zeitspanne von 2 Generationen.
Er liest sich wie der Bericht einer Abenteuerreise durch Paraguay. An einer Stelle lässt Schustre das lyrische Ich sagen: Die Bilanz unserer ungewöhnlichen Robinsonade und 6-monatiger Entbehrungen war bemerkenswert. Fälle von Jaguaren, Pumas, Wölfen, Schakalen und Affen, Schlangenhäute, Indianerausrüstung, unsere abgemagerten Körper, ausgemergelte Hunde und einige beschriebene Blätter eines bunten Tagebuchs. Moment mal, hatte Wladimir das selbst so erlebt? Dann könnte er vielleicht ein Tagebuch hinterlassen haben, dachte ich. Die Jagd ist in seinen Büchern Rote und Weiße aus dem Jahr 1946 und die Abenteuer des kleinen Indianers von 1956 als Erzählmotiv allgegenwärtig. Der Jaguar, der steht in beiden Erzählungen, in denen es um die Erlebnisse eines jungen Indigenen mit bösen weißen Konquisitoren geht, für die Gefahr, die dem Menschen in der Wildnis droht. Um mehr über meinen Urgroßonkel zu erfahren, fuhren der Jaguarkopf und ich im Frühsommer nach Prag zu Marketa Krišová, die als Professorin für Geschichte und Anthropologie an der Karls-Universität lehrt. Ja, guten Abend. Sie haben schon gehört, Marketa Krischowa, mein Name. Ich bin Professorin für Geschichte und Anthropologie an der Karls-Universität in Prag. Zu Ihnen, junger Mann. Also, wissen Sie, tschechoslowakische Reisende in Südamerika, das ist mein Fachgebiet. Die Abenteuer des kleinen Indianers habe ich als Kind selbst gelesen. Wissen Sie, das Buch hatte eine tschechische Auflage von über 100.000. Es wurde ins Deutsche, Ungarische, Französische und Polnische übersetzt. Es ist sehr spannend. Frau Krischowa, bedeutet das jetzt, dass mein Urgroßonkel, also war der so eine Art tschechischer Karl May? Tschechischer Karl May, ja, in gewisser Weise kann man das so sagen. Wissen Sie, Schustre und May, was die beiden noch einte, war, dass sie sich als scharfe Kritiker des Kolonialismus verstanden. Im Buch über den kleinen Indianer ist die Figur des guten Weißen sogar ein Tscheche. Wissen Sie, Tschechien hatte nie eine einzige Kolonie. Zu Hochzeiten der europäischen Expansion war das tschechische Volk von Österreich unterworfen. Die Unabhängigkeitserklärung von der Habsburger Monarchie erfolgte erst am Ende des Ersten Weltkriegs. Im Jahr 1918 hat es dann große Debatten in der Presse darüber gegeben, ob die gerade gegründete Tschechoslowakische Republik nicht eine der deutschen Kolonien übernehmen sollte. Einige meinten, dass uns das in die Reihen der mächtigen europäischen Nationen heben würde. Niemand hat an die ursprünglichen Einwohner dieser potenziellen Kolonien gedacht. Wenn, dann nur so, dass wir Tschechien besser im Kolonisieren wären, weil wir zivilisierter sind. Meine Frage, was ich mit dem Kopf anstellen sollte, konnte allerdings auch Marketa Krischowa mir nicht beantworten. Von einem Verwandten aus Prag erfuhr ich, dass Wladimir weitere Spuren hinterlassen hatte. Und so geriet ich an Magdalena Prisarovikova. Sie war 1947 geboren und hatte große Teile ihrer Jugend mit Wladimir unter einem Dach gelebt, der damals mit seiner dritten Ehefrau, Magdalenas Tante, in der Stadtvilla der Prisarovichs wohnte. Sie hat schon am Telefon sehr einladend gewirkt. Ihre Stimme, die klang wie die der Erzählerin auf den tschechischen Märchenkassetten, mit denen ich aufgewachsen war. Wissen Sie, ich habe Onkel Wladimir geliebt. Ich hatte immer eine Schwäche für ihn. Als kleines Mädchen, da hat er mir viel von Südamerika erzählt. Er hat dort mit Indigenen gelebt. Er sprach immer mit großer Bewunderung von ihnen, von wunderschönen, lustvollen, würdevollen Menschen. Er erzählte auch, dass er mit ihnen auf die Jagd gegangen sei. An Gespräche über einen Jaguar kann ich mich aber nicht erinnern. Auch was deine Suche nach einem Tagebuch angeht, muss ich dich enttäuschen. Aber das Haus kann ich dir natürlich zeigen. Ich lebe noch immer dort. Die Stadtvilla, deren sattgrünen Garten ich am nächsten Morgen durch ein quietschendes Gartentor betrat, lag im Prager Viertel Vinohrady. Auf dem Holztisch in der Mitte des Wohnzimmers wartete ein Karton auf mich. Er war bis oben gefüllt mit Manuskripten von Wladimir Schustre. Und während um uns gleich drei Wanduhren leise tickten und der Jaguarkopf uns von der Tischmitte aus beobachtete, lasen wir die mit Schreibmaschine beschriebenen Blätter. 23, war ja es nicht in Scham zu versinken und alles war dunkel, gesättigt. 23, Wladimir Schustre, Indianerbuch, aus der die heiligen Schutzpatrone werden deinen Weg kennen und auf der Erde in diesem Dorf. Deine Freund sind wir, auch die Ungebildeten der Welt. Plötzlich schob mir Magdalena eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie über den Tisch. Und darauf saßen mein Urgroßonkel mit der Flinte im Schoß und ein weiterer weißer Mann im Tropenhut über eine Landkarte gebeugt, in bester kolonialer Abenteuermanier. Und hinter ihnen waren Felle von Ameisen, Bären, Kapuzineräffchen und weiteren Wildtieren aufgespannt. Das ist doch der Beweis hier. Wladimir war Pelztierjäger. Bis weit ins 20. Jahrhundert wurden Jaguare geschossen, um ihre Felle für die Modeindustrie in Europa und Nordamerika zu gewinnen. Und erst das Washingtoner Artenschutzabkommen von 1975 leitete ein Ende der Geschäfte mit Pelzen von Großkatzen ein. War damit wenigstens das Geheimnis gelüftet, wie mein Urgroßonkel seine Reise finanziert hatte? Ich fragte mich, ob ich selbst nach Paraguay reisen sollte. Also diesen Jaguarkopf zurückzugeben, das kam mir manchmal einfach nur lächerlich vor. Sollte ich jetzt wirklich für meine Recherche, die sich mit unserem kolonialen Fußabdruck befasste, Interkontinentalflüge buchen? Zunächst versuchte ich, Kontakt mit Tier- und Menschenrechtsgruppen aufzunehmen, aber ich bekam kaum eine Antwort. Es dauerte ungefähr 3 Monate, bis eine Verabredung mit Andrea Weiler Gustafsson zustande kam. Die Biologin, die an der Universität der Hauptstadt Asunción arbeitete, hatte die Jaguar-Schutzinitiative Somos Jaguarité, Wir sind Jaguar, ins Leben gerufen. Ich erreichte sie über einen Videoanruf im Garten ihres Instituts. Ja, können Sie mich hören? Die Verbindung ist so ein bisschen schlecht. Wenn Sie mich nicht verstehen können, dann müssen Sie kurz sagen. Wir sind ja hier ein paar Kilometer voneinander entfernt. Also, wissen Sie, die Liebe zu den Tieren, die hat mich zur Wissenschaftlerin gemacht. Und später sogar auch zur Jaguar-Schützerin. Die Raubkatzen, die haben ein Verbreitungsgebiet, das von vereinzelten Gebieten in Mexiko über Mittelamerika bis nach Paraguay und in den Norden Argentiniens reicht. Bis zu 170.000 Tiere soll es derzeit noch geben. Aber pessimistische Schätzungen gehen gar von nur noch 60.000 Tieren aus, die zu 90% in den Regenwäldern des Amazonasbeckens leben. Die einzelgängerischen Tiere sind häufig am Wasser anzutreffen, wo sie Büffel, Gürteltiere und Fische jagen und sich dann abkühlen. Aber sie haben mittlerweile nahezu die Hälfte ihres einstigen Verbreitungsgebiets durch Abholzung und die Ausweitung von Agrarflächen, aber auch durch Straßenbau und menschliche Siedlungen verloren. Wissen Sie, der WWF, der rechnet damit, dass Jaguare auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion bei der nächsten Aktualisierung als bedrohte Art eingestuft werden. Bislang sind sie nur nahezu bedroht. Hier in Paraguay wird die Population auf nur noch 1.500 Tiere geschätzt. Wissen Sie, ich komme gerade aus dem Nordwesten des Landes, wo ich mit Viehzüchtern über eine friedliche Koexistenz ihrer Nutztiere mit den Raubkatzen verhandelt habe. Jaguare, die fallen auf Nahrungssuche immer wieder Rinder an. Mein Vater, mein Urgroßvater, der war einst aus Schweden nach Paraguay ausgewandert, um Viehzüchter zu werden. Ich selbst bin auf einer Rinderfarm aufgewachsen. Als ich 16 war, da habe ich versucht, meinem Vater beim Töten von Pumas zu helfen. Ich selbst habe zwar nie ein Tier geschossen, aber ich hatte die Absicht. Mein Vater ist Viehzüchter, meine Brüder sind es auch. Und ich bin das einzige Schwarze in der Schafen der Familie. Ich bin Naturschutzbiologin geworden. Aber der Vorteil daran ist, dass ich weiß, wie sie arbeiten, was sie denken, was sie brauchen und, ja, wenn sie mich anlügen. Moment mal, mein Urgroßvater Wladimir wäre doch auch gerne Rancher gewesen. Hat er das nicht in seinem Zeitungsroman deshalb so benannt? Die Ranches, die sind bis heute der Hauptgrund für das Zurückdrängen der Wildnis in Paraguay. Wissen Sie, die Jaguar-Population, die hat aber auch die Trophäenjagd, die hat auch der Trophäenjagd zugesetzt. In den 60er und 70er Jahren, da legte man den erschossenen Jaguar auf sein Autodach und fuhr in die Hauptstraßen der Stadt, um ihn den Leuten zu präsentieren. Okay, pass mal auf, mein Freund. Entspann dich mal ein bisschen. Weißt du, vielleicht kann dein Jaguarkopf dabei helfen, die Geschichte der Gefährdung der Art zu beleuchten. Weißt du, du fängst doch gerade erst an. Versuch nicht schon, das Ende schreiben zu wollen. Weißt du, deine Zielfixierung, das ist viel zu deutsch. Immer nur Ergebnis, 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 Ergebnis. Nein, entspann dich mal ein bisschen. Der Weg ist das Ziel. Der Jaguarkopf, der wird dir schon sagen, wann er seine Mission erfüllt hat und in Frieden ruhen kann. Okay, entspannt. Okay, ich bin voll entspannt. Ich bin voll relaxed. Okay. Voll relaxed. Okay, pass mal auf. Also ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich meine Meinung. Weißt du, wen kümmert dein Kopf schon? Hm? Weißt du was, ich mach dir mal einen Vorschlag. Wirf den einfach weg. Ja, wirf ihn weg. Es ist nur ein Kopf. Der Menschenrechtsaktivist Marcos Glauser saß in Asunción in seinem Auto, als ich ihn erreichte. Und er begann mir trotz seiner erheblichen Zweifel an meinem Vorhaben, die Probleme der Indigenen in Paraguay näher zu bringen. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie ein Schüler, der in einem Referat sein Thema verfehlt hatte. Pass mal auf. Die in Paraguay, ja? Paraguay wird vom Rio Paraguay, der von Norden nach Süden fließt, ungefähr so hier, und sich dabei wie eine Schlange windet, in zwei ungleiche Hälften gespalten. Der östliche Landesteil, der war lange für seine ausgedehnte Viehwirtschaft bekannt. Aber seit den 90er Jahren breiten sich in der Fläche Soja-Monokulturen aus und das kleine Land hat sich hinter Brasilien und den USA zu einem der größten Exporteure für Soja-Monokulturen ausgebildet. Die werden dann in der EU, dem zweitgrößten Importeur hinter China, vor allem an Masttiere verfüttert. Verdrängt wurden dabei nicht nur die Kleinbauern, sondern auch die Viehwirtschaft. Sie hat sich mittlerweile auf die westliche Seite des Flusses zurückgezogen, in die Weiten des Grand Chaco. Der Grand Chaco, der ist das zweitgrößte zusammenhängende Waldgebiet Lateinamerikas. Über vier Länder und eine Fläche, die 2,5-mal so groß ist wie Deutschland, erstrecken sich Trockenwälder und Dornbuschsavannen mit fruchtbaren Sedimentböden. Und diese Dornbuschsavannen, diese trockenen Sedimentböden, die müssen gerade auf paraguayischem Territorium Viehweiden weichen. Die gerodeten Bäume, die werden dann zu Holzkohle für den Export verarbeitet. Aber auch das Fleisch der gezüchteten Rinder, das wird in alle Welt verschickt. Neuerdings auch in die USA, ja, was den Landhunger noch mehr anfachen könnte. Leder aus Paraguay landet in italienischen Gerbereien, die damit die europäische Autoindustrie versorgen. Darunter zum Beispiel auch die Marke Jaguar. Okay, stopp. Als ich mir Satellitenbilder des Gebiets im Zeitraffer ansah, da war ich schockiert. Seit 1985 war im Grand Chaco grenzübergreifend eine Fläche abgeholzt worden, die fast 5-mal so groß war wie die Schweiz. Ich meine, das ist doch nicht nur für den Jaguar, das ist auch für das Klima eine Katastrophe. Okay, weiter, bist du noch dran? Okay, also der Chaco, ja? Das ist einer der wichtigsten natürlichen CO2-Speicher des Kontinents. Der Druck auf Flora und Fauna, aber auch auf indigene Gemeinschaften, der ist enorm. Ich meine, normalerweise begreifen wir ja Kolonisierung und Enteignung indigener Menschen als ein weit zurückliegendes Ereignis. Aber die indigenen Völker in diesen Regionen, die haben das erst vor ein paar Jahrzehnten erlebt. Und manche von ihnen, die erleben das gerade erst jetzt. Weißt du, das Gebiet der Indigenen, das ist massiv geschrumpft. Im vergangenen Jahr wurde im paraguayischen Kongress über die Aufhebung des Schutzstatus für den Nationalpark Medianos del Chaco abgestimmt, in dem Jaguare und andere seltene Arten leben, um dort ja Erdöl- und Erdgasbohrungen möglich zu machen. Der Gesetzentwurf, der wurde zwar abgelehnt, aber ganz vom Tisch ist er nicht. Vor allem großbäuerliche, oft deutschstämmige Familienbetriebe aus Brasilien investieren in Ländereien im Grand Chaco und befeuern so die Bodenspekulation. Es gibt aber auch Verbindungen zu sehr reichen lokalen Familien, die nicht die typischen weißen Repräsentanten kolonialer Macht sind. Durch die Rodungen mussten etliche indigene Gemeinschaften ihre Siedlungsgebiete aufgeben. Es gibt aber eine letzte Gruppe von bis zu 150 Menschen, die ganz im Norden Paraguays und in Bolivien noch in freiwilliger Isolation im Wald leben. Die Totobigosode. Obwohl sie vom Staat anerkannt sind und der Kontakt zu ihnen per Gesetz untersagt ist, werden die faktisch kaum geschützt. Plötzlich ging alles sehr schnell und so saß ich an einem Herbsttag aufgeregt vor meinem Handy und nahm an einem Interview teil, wie es nur selten zustande kommt. Porei Picanerei Vorsitzender der Organisation OPID, die für die Rechte der Toto Bigusode eintritt, hatte sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Er lebt in Scheidi, einem Dorf, das tief im Urwald liegt. Es war bereits Abend geworden und gegen meine Fensterscheibe peitschte der Regen. Und aus dem Handylautsprecher, da erklang eine Sprache, wie ich sie nie zuvor gehört hatte. Fast hatte ich das Gefühl, mit einem Menschen zu reden von einem anderen Planeten. Vielleicht dachte er das Gleiche über mich.
Die Weißen schämen sich nicht, uns aus den Wäldern zu werfen. Sie respektieren uns nicht. Unser gesamtes angestammtes Gebiet wurde und wird von den Kolonisatoren eingenommen. Und wir wissen nicht, wo wir bleiben sollen. Meine Verwandten leben noch immer isoliert im Wald, den die Toto Bigusode als lebendiges Wesen begreifen. Wir müssen das Gebiet, das uns vom Staat zugesprochen wurde, selbst vor illegaler Rodung schützen. Die Toto Bigusode jagen heute keine Jaguare mehr. Nur zur Verteidigung des eigenen Lebens wird noch auf sie geschossen.
Und dann erzählte er mir von einem Familienvater, der von einem Jaguar angegriffen wurde und starb. Und trotzdem kämpft Pikanerei auch für das Überleben der Großkatzen. Als die Toto Bigusode noch auf die Jagd ging, wurde nur die Haut des erlegten Jaguars aufbewahrt, erzählte er mir. Und aus dieser wurde dann die Krone eines Dakasute, eines Anführers, hergestellt. Und derjenige, der den Jaguar tötete, nannte man dann Dakasute. Durch die Tötung des mythisch aufgeladenen Tieres konnte ein Toto Bigusode-Mann sich an die Spitze der Gruppenhierarchie hieven. Heilig waren die Fellkronen aber nicht. Wenn ein Dakasute sie verkaufen wollte, dann konnte er das machen. Wie ist das mit meinem Jaguarkopf? Was ist Ihre Empfehlung? Was würden Sie machen?
Es ist gut, dass du dich um ihn kümmerst. Er ist wichtig für dich, weil du ihn aus dem Chaco mitgenommen hast. Für uns ist das nicht wichtig.
Und er hatte recht. Am meisten interessiert an seinem Verbleib, das war ich Gesundheit, das war ich selbst. Für die indigenen Volksgruppen Paraguays, da gab es andere Kämpfe auszufechten. Der Jaguarkopf hatte mich mit seiner Schnauze direkt auf ihre drängendsten Probleme gewiesen. Ihre Ohnmacht gegen den unersättlichen Hunger nach den natürlichen Ressourcen aus ihrer Heimat. Einst durch den Kolonialismus etabliert, haben sich die Kräfteverhältnisse im Zeitalter der Globalisierung erschreckend wenig geändert. Mein Urgroßonkel Wladimir war zu seiner Zeit ein Rädchen in dieser Maschinerie. Und ich? Ja, ich bin's jetzt hier heute Abend bei euch hier in der Mansarde auch. Mir ist im Laufe meiner Recherche klar geworden, dass eine Restitution des Jaguarkopfes wohl nur ein Hirngespinst von mir war.
Sehr gut.
Meine Suche, hier mein Versuch, der war aber trotzdem sinnvoll. Denn sie hat mir gezeigt, das ist in Ordnung. Ah, dass du bei mir bist, hm?
Guten Abend, liebes Publikum. Ich freue mich, dass Sie sich für den Jaguarkopf interessiert haben. Es ist einer meiner Lieblingstexte in den letzten Jahren. Ein Autor, der sich selber auf die Suche macht und dann von seinen Ereignissen schreibt. Ein wirklich eindrücklicher Text, weil es eben nicht nur eine Recherche ist zu einem journalistischen Stoff, sondern gleichzeitig zu seinem eigenen Leben und Verhalten. Hervorragend umgesetzt mit einer neuen Dimension durch Kilian Land. Ich bin traurig, dass der Autor nicht hier war und das nicht sehen konnte. Wirklich fantastisch. Vielen Dank für das tolle Spiel, Kilian. Und natürlich auch Roger von Tobel, der das inszeniert hat. Jetzt wechseln wir von der Unterhaltung in die Ernsthaftigkeit der Debatte. Wir haben hier die Wissenschaftlerin zu Gast. Ich freue mich, Monique Lichtenberg. richtig ausgesprochen, begrüßen zu dürfen, eine promovierte Historikerin. Sie ist spezialisiert auf Kolonialgeschichte, und zwar auf die Kolonialgeschichte Südostasiens, die Geschichte der Naturwissenschaften und die koloniale Verflechtung der Schweiz. Und bevor es kompliziert wird, sie macht Stadtrundgänge in Zürich, wo sie mit ganz einfachen Worten den Leuten all diese schwierigen wissenschaftlichen Begriffe erklärt. Herzlich willkommen, Monique Lichtenberg.
Danke vielmals.
Meine erste Frage wäre, was hättest du mit dem Jaguarkopf gemacht?
Ich glaube, ich hätte es genau gleich gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich war sehr beeindruckt von diesem Text, sehr fasziniert, weil diese Frage nach Restitution sehr schwierig ist. Der Autor aber meines Erachtens sehr reflektiert und auch sehr selbstreflektiert damit umgegangen ist. Und vor allem auch an einem gewissen Punkt gibt es, glaube ich, diese Stelle im Text, wo er findet, ja, das war jetzt ein deutscher Ansatz oder eine deutsche Perspektive, das zu machen, und anerkennt das dann auch. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass er die Herkunftsgesellschaften des Kopfes extrem stark involviert hat in diese Entscheidung. Und ich glaube, das ist ganz generell gesagt der wichtigste Schritt. Und wenn diese den Kopf nicht zurückhaben wollen, dann, ja, dann ist das so. Also dann muss er auch nicht unbedingt zurückgehen.
Also er hat den Segen vom paraguayanischen Ureinwohner, deswegen ist es gut so, wie es ist.
Ja, also grundsätzlich gesprochen, ja, das ist kein Pauschalrezept, aber in diesem Fall erschien mir das schon wie eine sehr gelungene Lösung.
Wenn ich als jetzt nicht so ausgebildeter Akademiker in diesem Bereich Postcolonial Studies höre, dann bin ich immer schon leicht verunsichert. Und deswegen habe ich mal eine Definition, einfach eine gängige Definition rausgesucht, was es eigentlich genau heißt. Da steht also Postkolonialismus, auch postkoloniale Theorie oder postkoloniale Studien, ist eine geistige und politische Strömung, die sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Auseinandersetzung mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus und Imperialismus entwickelte. Sie wird Poststrukturalismus zugerechnet und beschreibt ein dialektisches Konzept, das zum einen die Dekolonialisierung und politische Souveränität der ehemaligen Kolonien gegenüber den Kolonialmächten zugrunde liegt, zum anderen aber ein Bewusstsein für das Fortbestehen imperialistischer Strukturen in verschiedenen Lebensbereichen, wie zum Beispiel Politik und Ökonomie. Da bin ich schon wieder bald nervös werden. Kannst du ein bisschen einfacher uns den Postkolonialismus näher bringen?
Ich versuche es. Also ja, vielleicht steckt das so ein bisschen in diesem Präfix Post drin, oder? Also was nach dem Kolonialismus kommt. Und ich glaube, so kann man es ganz einfach verstehen. Und zwar dass quasi das Anerkennen, dass eben nach dem Kolonialismus gibt es immer noch, oder eben auch nach Wirkungen des Kolonialismus, beispielsweise in der Art und Weise, wie man über Menschen spricht oder wie man sie darstellt, die im sogenannten globalen Süden leben. So Darstellungen, die eben immer noch sehr geprägt sind von Stereotypen aus dieser Zeit. Oder die globale ökonomische Ungleichheit, die ich glaube, ich weiter nicht auszuführen brauche, die auch als Konsequenz des Kolonialismus angesehen werden kann. Und so kann man dieses Post sehen, oder? Also ein Ansatz, der versucht zu verstehen, wie sich der Kolonialismus in der Gegenwart eben noch weiterführt, aber gleichzeitig auch lösungsorientiert versucht zu dekonstruieren oder auseinanderzunehmen, was man eben ändern müsste, damit das nicht mehr so bleibt.
Oder anders gesagt, eine Art Geschichtsforschung mit Bedienungsanleitung für die Gegenwart.
Ja, also ja, genau.
Du bist ja promovierte Historikerin. Wie bist du darauf gekommen, dich mit genau diesem speziellen Aspekt auseinanderzusetzen? Was hat dich an dem so fasziniert?
Das ist vielleicht noch ein Grund, wieso dieser Jaguar-Text sehr mit mir resoniert hat. Und zwar ist das in meinem eigenen Fall, hängt das auch mit meiner Familiengeschichte zusammen. Mein Nachname lässt es vielleicht schon ein bisschen erahnen. Ich habe niederländische Wurzeln, väterlicherseits. Meine niederländische Großmutter wurde vor dem Zweiten Weltkrieg im kolonisierten Indonesien geboren. Ihr Vater, mein Urgroßvater, war ein hochrangiger Kolonialbeamter. Und somit ist dieses Kolonialismus-Thema bei mir schon seit Kind auf ein bisschen mitgeschwungen. Allerdings dies immer in einer sehr, sagen wir mal, romantisierten Form. Also es wurde erinnert, dass ja Indonesien als dieses paradiesische Land, und wo quasi meine Großmutter wie eine Prinzessin aufwuchs und so weiter. Und dass man das eben auch kritischer betrachten kann, wurde mir eigentlich dann wirklich erst während meines Geschichtsstudiums bewusst.
Hast du auf dem Dachboden deines Elternhauses auch Dokumente entdeckt in diesem Zusammenhang? Hast du auch in der Familiengeschichte angefangen zu wühlen?
Ja, absolut, ja. Also als es dann eben während meines Studiums darum ging, ein Thema für meine Bachelorarbeit zu finden, dachte ich, ja, ich frage doch mal nach. Also da ist dieser irgendwie noch spannende Teil der Familiengeschichte. Ich frage doch mal herum bei meinen niederländischen Verwandten. Und dann kam leider kein Jaguarkopf, aber doch eine ganze Kiste mit Briefkorrespondenzen, Fotografien und Tagebucheinträgen zutage, die ich dann gelesen und ausgearbeitet habe für die Bachelorarbeit und dann doch auch sehr schockiert war vom Weltbild meiner Vorfahren.
Und was macht das mit dir? Du hast ja eigentlich keine Schuld, wenn deine Vorfahren so ein Weltbild hatten, das du heute kritisch anschaust, aber gleichzeitig sind es deine Gene, deine Vorfahren. Was hat das persönlich, jetzt abgesehen von der Bachelorarbeit, mit dir selber gemacht?
Ja, also ich meine, ich trage keine Schuld daran, was sie gemacht haben, aber ich lebe ja trotzdem in einer Welt oder in einer Situation, wo ich zu den privilegiertesten 1% der, oder vielleicht noch einen kleineren Prozentsatz der gesamten Menschheit gehöre, in sehr vielen Hinsichten. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte hat mir geholfen, auch dafür, also eben wieder für die Gegenwart gedacht, ein Bewusstsein zu schärfen.
Und das geschärfte Bewusstsein, äußert sich das in irgendeiner Form des Handelns, des Verhaltens? Also unser Autor hat zum Beispiel gesagt, er geht nicht nach Paraguay, er will nicht noch seine CO2-Sünden aufladen, nur für diese Forschung, das scheint ihn unverhältnismäßig. Er ist auch sofort unsicher, als die Freundin ihn fragt im Flur oder die Kollegin der WG, wieso er diesen Kopf hier ausstellt. Man merkt die Zweifel, wie er sich verhalten soll. Hat es für dich ganz persönlich gesagt, ich mache jetzt das und das nicht oder ich gehe nach Indonesien und suche den Ursprung dessen, was da passiert ist, oder ist es in diese Richtung?
Ja, also ich war selbst auch in Indonesien. Ich habe dort einen längeren Sprachaufenthalt gemacht. Das war sicher etwas, was dadurch angestoßen wurde. Ich habe auch die Sprache gelernt und versucht, also quasi auch diese Selbstverständlichkeit, dass Menschen in ehemaligen Kolonien Englisch oder Deutsch lernen müssen, ein bisschen zu überwinden damit. Aber jetzt vielleicht auch viel konkreter in meiner Lebensrealität geht es auch für mich sehr oft darum, ja, wem gibt man eine Plattform, mit wem spricht man? Also wenn ich jetzt beispielsweise Konferenzen veranstaltet habe, auch die Frage, ja, müssen es jetzt immer die gleichen 5 sehr bekannten, meistens mit Schweizer Herkunft Historiker sein, denen man eben eine Bühne bietet? Oder kann man nicht auch etwas weitersuchen und versuchen, das zu durchbrechen?
Gut, jetzt nach dieser Erfahrung mit deinen indonesischen, holländischen Wurzeln, hast du nachher eine Dissertation geschrieben, also nach dem Abschluss des Studiums. Und da hast du dich mit der Rolle der Schweiz angefangen auseinanderzusetzen. Wir Schweizer tendieren also dazu, das ein bisschen auszublenden, weil wir keine Kolonialmacht waren und die Verstrickungen der Schweiz nicht so offen daliegen wie vielleicht bei anderen europäischen Ländern. Wieso die Schweiz? Wieso hast du das gewählt?
Das liegt eigentlich wirklich an einem Zufall. Also ich war per Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und zwar habe ich meinen Master dann an der ETH Zürich gemacht. Und dort gab es eine kleine Forschungsgruppe mit Harald Fischer-Giné und Bernhard Schär. Und das waren zwei meiner Dozenten, die tatsächlich zu dieser Frage von kolonialer Schweiz geforscht und diskutiert haben. Und ja, und da dachte ich, ja, das hat mich selbst auch überrascht. Von meiner niederländischen Seite war ich schon mit dem Thema Kolonialismus vertraut. Aber dass dann auch noch dieser Schweizbezug da war, das hat mich so fasziniert, dass ich fand, ja, da muss ich weiterarbeiten.
Weiterarbeiten und eine Doktorarbeit schreiben. Wie ist der Titel und was genau hast du untersucht?
Den Titel führe ich jetzt nicht aus, das dauert zu lange. Also in meiner Doktorarbeit habe ich die Spuren diverser Schweizer und deutscher Ärzte verfolgt, die sich in niederländische Kolonialdienste gestellt haben. Einerseits dann geschaut, ja, wie hing eben die Medizin oder auch die Schweizer Medizin mit einem gewissen Rassengedanken zusammen, da auch sehr viel gefunden, leider. Andererseits aber auch dann die Spuren von Objekten zurück an Schweizer Museen beispielsweise gebunden, so das Völkerkundemuseum in Zürich oder eben auch die ETH-Sammlungen. Und auch da, ja, schöner Bezug zum Text.
Und was sind das, woher kommen denn diese in Archiv liegenden Gegenstände in den Museen? Wie ist der Weg genau? Wie kommen die in die Schweiz? Was ist da der koloniale Kontext?
Also ganz im Allgemeinen, meinst du? Es gibt eigentlich kein Patentrezept, wie Gegenstände in die Schweiz kommen, weil das waren sehr unterschiedliche Menschen, die gesammelt haben. Also das eine wären diese Privatsammlungen, oder? Ich glaube aber, das sind wahrscheinlich die kleinsten Bestände insgesamt. Viel wichtiger waren sogenannte Gelehrtengesellschaften. Also es gab über die ganze Schweiz verteilt geografische oder ethnografische oder geologische Gesellschaften. Also es waren so wie Privatvereine, wo sich Bildungsbürger treffen konnten und sich eben über Gott und die Welt unterhalten. Und diese verfügten auch immer über große Objektsammlungen. Und Schweizer, also das konnten auch Kaufleute sein oder Missionare, Wissenschaftler, Ärzte, Söldner und so weiter, die in Kolonien reisten, brachten dann eben für solche Gesellschaften Gegenstände mit, da es eben nicht unbedingt so oft vorkam, dass mal jemand dorthin reiste und dann auch wieder zurückkehrte.
Und sind diese Gegenstände heute noch irgendwie problembehaftet? Und geht man jetzt denen nach und überlegt sich, sollte man die zurückgeben oder solche Dinge?
Also die Frage nach der Rückgabe oder eben Restitution wird tatsächlich mittlerweile von sehr vielen Museen gestellt. Also das war jetzt, ich glaube, das war vorletztes Jahr schlossen sich beispielsweise 8 Schweizer Museen zur sogenannten Benin-Initiative zusammen. Die Benin-Bronzen, das haben Sie vielleicht schon gehört, das sind Kunstobjekte, die im Zuge einer britischen Strafexpedition aus dem damaligen Königreich Benin, also wirklich gewaltsam und militärisch entwendet haben. Und über den internationalen Kunstmarkt, das wäre ein weiterer Weg, gelangten eben auch einige dieser Bronzen in die Schweiz oder in Schweizer Museen. Ich glaube insgesamt fast 100 Stück. Und eben mit Museen, die solche besitzen, sind jetzt dabei, diese zurückzugeben. Aber das ist irgendwo durch nur die Spitze des Eisberges und ich glaube, es müsste hier noch viel mehr passieren.
Dass man sich ein Bild machen kann, diese Benin-Bronzenstatuen, die sind durch ein Medial ziemlich viel aufbereitet worden, vor allem in Deutschland, wo es viel mehr davon gibt. Aber von welchen Mengen reden wir jetzt an solchen Objekten, die möglicherweise, eben der Eisberg, was liegt unter den Bronzen?
Das ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen, weil es noch niemand eine abschließende Bestandesaufnahme gemacht hat. Ein Richtwert wäre vielleicht das Völkerkundemuseum in Zürich, wo mir die Zahlen einfach jetzt bekannt sind. Da sind es etwa 40.000 Gegenstände. Und das Museum der Kulturen in Basel, da ist deutlich größer. Also da kann man diese Zahl vielleicht mindestens noch einmal verdreifachen, vielleicht etwa 150.000 Gegenstände. Also wir reden hier von Massen und Massen. Was aber wichtig ist zu sagen, ist, nicht alle dieser Gegenstände sind, also die meisten davon sind wahrscheinlich kolonial, aber kolonial bedeutet nicht per se, dass die Gegenstände auch problematisch sein müssen oder zurückgeführt werden müssen. Weil man brachte damals alles Mögliche mit, also auch Alltagsdinge, Geschirr, Besteck und was auch immer der kolonisierten Menschen. Und nicht alles davon wollen die heutigen unabhängigen Länder wieder zurückhaben, oder? Also es gibt so ein interessantes Beispiel eines Bestandes im Museum Riedberg, auch in Zürich. Sie haben dort Masken aus der ethnischen Gruppe der Melanesier in Papua-Neuguinea. Und diese Masken wurden als Wegwerfprodukte für Rituale hergestellt. Also einmal verwendet und dann in den Abfall geworfen quasi. Und europäische SiedlerInnen haben die dann aufgesammelt, weil sie sie schön fanden, und dann zurück in die Schweiz gebracht. Aber die will heute niemand mehr zurück, weil die werden von der Herkunftsgesellschaft als Wegwerfware angesehen. Es gibt aber sehr viele Dinge, die man zurückhaben möchte. Und
genau, wo liegt das Kriterium? Ist es mehr die Bemühung des korrekten europäischen Wissenschaftlers und aufgeklärten Postkolonialisten, der sich jetzt Gedanken macht und überlegt, was er zurückgeben sollte? Oder ist es die Forderung in den Herkunftsländern, die sagen, wir wollen es zurück?
Ich glaube, es braucht beides. Ich würde aber, ich habe das am Anfang schon ein bisschen erwähnt, das Allerwichtigste oder die letzte Instanz bei der Entscheidung, was muss restituiert werden und was nicht, muss in den Herkunftsgesellschaften liegen. Also das mal vorweg. Aber damit eine Rückführung überhaupt stattfinden kann, braucht es auch aktive Bemühungen der Museen, der Sammlungen in der Schweiz selbst, diese Sammlungen überhaupt sichtbar zu machen. Weil, also, dass die Schweiz eine Kolonialgeschichte hat, ist sogar in der Schweiz selbst nicht überall angekommen. Und dann erst recht nicht in Kontexten außerhalb von Europa. Dort weiß man das einfach nicht. Das heißt, wenn ein Land auf der Suche ist nach seinem Kulturerbe, dann schaut es in Frankreich, dann schaut es in Großbritannien, aber in den meisten Fällen nicht in der Schweiz. Und für mich bedeutet das eine Verantwortung für Schweizer Museen, für Schweizer Sammlungen, aktiv Werbung dafür zu machen, was da eigentlich alles liegt. Oder im besten Fall sogar Provenienzforschung, also Herkunftsforschung der Objektbestände anzutreiben und dann wirklich zu identifizieren, ja gut, wo gehört das hin oder wo wurde das entwendet, und aktiv Kontaktaufnahmen zu starten, wie das der Autor des Textes auch gemacht hat.
Also wenn du sagst, Werbung machen für, heißt das Werbung machen beim eigenen Museum, hey Leute, schaut mal genauer hin, und dann eben bei den möglichen Herkunftsländern Aufklärung, und wollt ihr das nicht zurück? Also ohne Leute wie dich würde gar nichts gehen.
Nein, das würde ich so nicht behaupten. Also ich meine, ich würde schon behaupten, die wichtigsten Impulse dafür, dass man das in der Schweiz überhaupt diskutiert, kommen aus aktivistischen Kreisen, kommen aus postmigrantischen Gruppierungen und so weiter. Ich glaube, meine Rolle als Historikerin sehe ich eher darin, Fakten zur Verfügung zu stellen um einfach eine sachliche Debatte zu ermöglichen.
Wenn wir jetzt die Rolle der Schweiz im Kolonialismus nochmal anschauen, wir haben von naturwissenschaftlichen Gegenständen gesprochen. Wo hat denn die Schweiz noch eine Rolle? In welchen Branchen in den letzten 200-300 Jahren führend eingenommen oder überhaupt eingenommen?
In allen, außer in der quasi, vielleicht, wie soll man sagen, Staatspolitik, oder? Also die Schweiz war nicht Kolonialmacht im Sinne von formaler Herrschaft, aber in jedem anderen Aspekt, der zu Kolonialismus gehörte, war die Schweiz dabei. Also ein Beispiel wäre militärische Eroberung. Wissen wir heute, waren Zehntausende Söldner aus der Schweiz in Kolonialarmeen engagiert. Und das wirklich bis ins 20. Jahrhundert hinein. Missionare, wir haben die Basler Mission, war eine der größten protestantischen Missionsgesellschaften überhaupt. Präsent in Südasien, in Südamerika, in diversen afrikanischen Ländern. Und natürlich die wirtschaftlichen Verflechtungen, die sind heute auch am besten erforscht. Also Schweizer, die Überseeplantagen betrieben, aber auch auf einer abstrakteren Ebene Schweizer Investitionen in den transatlantischen Sklavenhandel zum Beispiel, sind doch schon ziemlich gut erforscht bis jetzt.
Also es klingt so ein bisschen wie die Rolle der Schweiz, die DNA, man ist überall dabei, aber man hat ein sehr niedriges Profil, muss man so sagen.
Ja, aber trotzdem, also wenn man die Involvierungen in das Verhältnis, also in das Größenverhältnis setzt, waren sie nicht unwichtig, sagen wir es mal so. Also wenn man sich zum Beispiel die Zahlen anschaut von den Investitionen in den transatlantischen Sklavenhandel, dann haben wir Schweizer Banken, die zeitweise eine Mehrheit der Aktien hielten von Sklavenhandelsgesellschaften. Und ich würde sagen, das sind keine vernachlässigbaren Fakten, oder? Sondern eigentlich war, also in dieser Perspektive war die Schweiz Mitermöglicherin, und zwar eine wichtige im kolonialen System.
Gibt es in diesem Bereich auch eine Art Monique Lichtenberg, die Werbung macht dafür, dass man diese Dinge ans Licht bringt und mehr darüber spricht und vielleicht sogar die Verflechtungen bis heute aufzeigt?
Im Bereich der
der Finanzierung von Sklavenhandel damals?
Ja, natürlich. Ja. Der Herr Hans Fessler ist hier natürlich eine sehr wichtige Figur. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Wenn nicht, dann empfehle ich seine Bücher, aber auch er gibt auch Rundgänge zum Thema Sklaverei, vor allem in St. Gallen. Ja.
Wir haben vorher noch kurz über eine Art Dreiecksgeschichte gesprochen, im Bereich der Textilindustrie, wie diese Tücher irgendwie nach Afrika kamen, und dann habe ich den Faden verloren. Jetzt müsstest du die nochmal skizzieren.
Genau, also der transatlantische Sklavenhandel war eigentlich das erste Weltwirtschaftssystem, wenn man das so nennen will, und funktionierte über den sogenannten Dreieckshandel. Und wir können heute nachvollziehen, dass die Schweiz in jedem Punkt dieses Dreiecks mit dabei war. Fangen wir an bei der Schweizer Textilindustrie, die selbstverständlich, also die seit dem 16. Jahrhundert global doch ziemlich gross und relevant war, die angewiesen war auf Rohstoffe, Seide, Baumwolle, also Produkte, die nicht oder die von aus kolonialen Kontexten importiert werden mussten. Dann gab es Schweizer Stoffe, die doch sehr beliebt waren auf dem internationalen Markt. Einer davon waren die sogenannten Indien. Also es war eine Nachahmung von indischen Drucktechniken, deswegen Indien, die eine sehr beliebte Tauschware waren. Und jetzt gehen wir zum zweiten Punkt dieses Dreiecks. gegen versklavte Menschen. Also Schweizer Stoffe waren extrem beliebt als Tauschware bei afrikanischen Sklavenhändlern. Auf dem afrikanischen Kontinent gegen versklavte Menschen eingetauscht. Diese versklavten Menschen wurden dann in die Amerikas verschifft, wo sie auf Plantagen beispielsweise Baumwolle anbauen mussten, die dann wieder nach Europa exportiert wurde, um zum Beispiel in der Schweiz in der Textilproduktion verwendet zu werden. Und so schließt sich das Dreieck und so haben wir drei Aspekte der Schweizer Beteiligung.
Es schließt sich das Dreieck oder die Katze beißt sich in den Schwanz. Bei den Benin-Statuen habe ich gelesen, dass die Herstellung dieser Statuen, also bevor sie überhaupt nach Benin kamen, das Metall aus deutschen Erzwerken und Bergbauwerken stammt. Also auch dort, man hat mit deutschem Material in diesen Orten diese Statuen gebaut und jetzt gingen sie durch diese Geschichte Ende des 19. Jahrhunderts von den Briten in die deutschen Museen und jetzt sollen sie wieder zurück. Also die Globalisierung ist so vielfältig, dass man am Schluss nicht mehr genau weiß, wo gehören sie jetzt wirklich hin. Was gibt es in deiner Tätigkeit? Du hast jetzt diese Sammlung an welchem Museum, wo du die Sammlung betreust und verantwortest und bald eine Ausstellung machst?
Das heißt ETH Extract im ETH-Hauptgebäude.
Im ETH-Hauptgebäude. Und die Ausstellung beginnt im Sommer?
Ja, im August.
Und was sind da vielleicht so als Ausblick oder interessante Gegenstände, die man sich unbedingt anschauen muss, wo man solche Dinge veranschaulich kriegt, die wir jetzt ja gerade zusammen erarbeitet haben?
Also die Ausstellung, die ich kuratiere, befasst sich mit einem sehr nerdigen Nischenaspekt dieser Debatte, nämlich mit Tier-, Pflanzen- und Gesteinspräparaten. Und was wir in der Ausstellung aufzeigen werden, ist, dass man sich auch in diesen Fällen um Restitution vielleicht einmal Gedanken machen sollte. Also man hat das Gefühl, ja gut, so eine getrocknete Pflanze, die kann man ja unendlich reproduzieren, oder? Wieso müsste man das zurückführen? Ist eben nicht so. Sehr viele dieser Pflanzen sind sogenannte Typusbelege, das sind Unikate, die noch heute in der Naturwissenschaft oder in der botanischen Forschung verwendet werden und als Referenz dienen. In den Sammlungen der ETH gibt es auch sehr, sehr viele solche Belege aus ehemaligen Kolonien und das kann bis heute die absurde Situation hervorbringen, dass ein Botaniker aus Madagaskar an die ETH kommen muss, um die madagassische Flora zu studieren, weil dieser Typusbeleg an der ETH Zürich liegt.
Wunderbar, zum Glück gibt es dich, die dafür sorgen wird, dass künftig diese Pflanze in Madagaskar liegt. Liebes Publikum, haben Sie eine Frage an die Expertin? Weil diese Debatte ist ja gigantisch und da geht Rassismus und Restitution und Kolonisierung, Dekolonisierung, fließt alles hinein. Das wäre der Moment, die Expertin dazu zu befragen. Wer möchte eine Frage stellen? Ja.
Man hört ja viel, dass diese Länder gar nicht in der Lage seien, diese Pflanzen oder diese historisch wertvollen Gegenstände wissenschaftlich, historisch richtig aufzubewahren. Und deshalb müsse man die gar nicht zurückgeben. Was sagst du dazu?
Also erstens sage ich dazu, dass dieses Argument für mich auch irgendwo durch in einem sehr rassistischen oder aus in der Kolonialzeit entstandenen Stereotypen begründet liegt, dass ja, die da wissen einfach nicht, also wie man die Dinge macht und wir wissen es besser. Damit wurde auch koloniale Herrschaft sehr lange moralisch begründet. Und zweitens weist das auf mich ein bisschen, also für mich ein bisschen auf die Hilflosigkeit hin, mit der diese Prozesse auch vorangetrieben werden. Also eigentlich müssten ja mit der Restitution auch finanzielle Mittel zur Aufbewahrung einhergehen. Das passiert aber zum gegebenen Zeitpunkt nicht. Ich finde aber, das wäre ein sehr wichtiger Aspekt.
Wenn wir jetzt mal das Szenario verfolgen, dass all diese Objekte zurück an ihre Herkunftsländer gehen, entsteht eine Situation, wo man nur noch Sachen von Afrika in Afrika sehen kann oder Sachen von Indien in Indien und Sachen von der Schweiz in der Schweiz. Ist das eine Realität, die du anstrebenswert findest? Oder siehst du einen Weg, wo Kulturen weltweit auch andere Kulturen erleben können, ohne in einen Airbus zu steigen und nach Afrika zu fliegen?
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich würde nicht dafür plädieren, dass alles zurückgegeben werden muss. Ich würde dafür plädieren, dass die Dinge, die von diesen Gesellschaften als wichtiger Teil des Kulturerbes angesehen werden, zurückgegeben müssen. Es gibt die Mehrheit der Dinge, die in unseren Museen liegen, die wollen die Herkunftsgesellschaften nicht haben. Also die können hier bleiben. Aber ich finde dann doch, also stellen wir uns vor, irgendwie jetzt kommt, der Bundesbrief würde in einem Museum in Nigeria liegen. Also würden wir diesen ja auch zurückfordern wollen. Und ich glaube, umgekehrt liegen aber ein Äquivalent des Bundesbriefes liegt potenziell in der Schweiz oder in Deutschland. Und in solchen Fällen, finde ich, gibt es keine Alternative zu einer Rückgabe.
Ich habe eine begriffliche Frage. Kannst du erklären, was der Unterschied zwischen Imperialismus und Kolonialismus ist? Ich kann das wie nicht so immer auseinanderhalten, weil im Kontext ist es meistens für mich immer so gemeinsam genannt.
Ja, da gibt es auch viele Streitigkeiten in der Forschung. Also Imperialismus ist vielleicht eher dieser Eroberungs-Besiedlungs-Zusammenhang. Also was man vielleicht eher als politische Inbesitznahme ansehen würde. Ein Imperium ist ja auch eine politische Entität. Und Kolonialismus umfasst für mich noch viel mehr Aspekte. Also kolonial kann eben auch auf eine wirtschaftliche Art und Weise verstanden werden oder ein koloniales Wirtschaftssystem, also wo dann eben auch zum Beispiel die Schweiz dabei war. Kolonial kann auch eine kulturelle Bedeutung haben, man hört vielleicht also sehr oft den Begriff irgendwie koloniale Ideologie oder koloniale Denkstrukturen, also die Vorstellung, die rassistische Abwertung anderer Menschen mit anderer Hautfarbe. Und so würde ich den Unterschied sehen. Und eben imperial eher als dieses staatspolitische.
Ich habe das mit den Pflanzen noch nicht ganz verstanden. Also wenn ich mir vorstelle, eine getrocknete Pflanze, die an der ETH ist, wieso muss dann die Person aus Madagaskar an die ETH kommen, um diese Pflanze sich anzuschauen? Gibt es die nicht mehr in Madagaskar oder in anderer Form?
Ja, ich habe es auch nicht so stark ausgeführt, es tut mir leid. Also es geht um eben, es gibt getrocknete Pflanzenexemplare, anhand derer eine Pflanzenart zum allerersten Mal wissenschaftlich bestimmt wurde. Und diese heißen Typusexemplare. Und man bestimmt die quasi als Referenz für alle künftigen Forschungsprojekte, da es bei Pflanzen immer gewisse Varietäten gibt. Und das wurde einfach mal so entschieden. Also es gibt keine guten wissenschaftlichen Gründe dafür. Dass man einfach dieses Exemplar als Referenz nimmt. Und wenn ich jetzt auch 100 Jahre später zu dieser Pflanzenart forschen möchte, dann muss ich mir dieses Erstexemplar anschauen, um Eigenschaften zu vergleichen. Weil anhand von Eigenschaften werden ja neue Arten bestimmt. Ist das jetzt etwas klarer?
Ja, okay.
Der Bundesbrief in Laos hat mich auf eine letzte Frage gebracht. Gibt es eigentlich auch Streit zwischen Nationen? Ich habe irgendwo mal gehört, dass der Großteil der ägyptischen Kunst in britischen Museen ausgestellt ist. Und es gibt diesen Running Gag wieso stehen die Pyramiden in Ägypten, weil sie eben zu schwer waren zum Transportieren. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass es eben in Ägypten eine Bewegung gibt, die das alles zurückfordert. Kennst du Beispiele, wo Nationen streiten um solche koloniale Erbsgüter?
Also spontan kommt mir jetzt kein... Also meinst du europäische Nationen und ehemalige Kolonien oder zwei ehemalige Kolonien unter
einem? Was auch immer, einfach wo man quasi streitet, welches Museum es haben darf oder wo es sein sollte.
Ja, also ich glaube, das ist eine ongoing... Also ich meine, die Benin-Bronzen, das war so ein Fall. Oder im Text ist auch dieses Dinosaurier-Skelett, was war das, ein Brachiosaurus, glaube ich, erwähnt, der in Berlin steht und der zurückgefordert wird. Also es kommt immer mehr.
Kommt immer mehr vor, weil Leute wie du den Finger auf den wunden Punkt legen. Was würdest du uns im Verhältnis zu unserer eigenen kolonialen Geschichte oder Auseinandersetzung mit Gütern an die Hand geben? Oder wie sollen wir künftig Dinge betrachten? Was wäre deine Empfehlung oder dein Rat oder dein Wunsch?
Ich glaube, mein Rat wäre es einfach, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und hoffentlich heute ein bisschen mehr oder im besten Fall als vorher. Und das eben nicht nur im British Museum, sondern auch in der Schweiz, weil man wäre überrascht, also man ist dann plötzlich überrascht, was für Dinge, was für vielleicht auch exotische oder exotisch erscheinende Objekte dann plötzlich auftauchen, auch in einem Landesmuseum, auch im Bernischen Historischen Museum, die man vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und sich dann vielleicht auch die Frage zu stellen, ja, sollte das wirklich hier sein oder gehört es vielleicht nicht irgendwo anders hin?
Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast, fürs Kommen aus Zürich und für alle, die mehr wissen wollen und sich jetzt ein bisschen Feuer gefangen haben fürs Thema. Es gibt Stadtrundgänge in Zürich, wo Monique Lichtenberg all diese Dinge anhand von konkreten Objekten und Straßen und Gegenständen erklärt. Vielen Dank für deinen Auftritt hier.